als bei uns die Diagnose gestellt worden ist, und wir haben ja 4 Jahre gesucht, bis wir endlich wussten, um was es eigentlich ging, ging es da gar nicht primär um Kinderdemenz. Da ging es einfach um eine Stoffwechselabbauerkrankung, wo die Nervenzellen absterben. Und das ist ja schon erschreckend genug, wenn ich an Nervenzellen denke. Und dann habe ich auch schon viel Fantasie und überlege, boah, was ist das denn für ein Rattenschwanz? Und das ist uns aufgezeigt worden. Wie das vonstatten geht mit der Entblindung, mit dem Gehverlust, einfach generell der Mobilitätsverlust, der Sprachverlust, alles, was so bergab geht. Und das war das, was uns der Professor damals rübergebracht hat. Und ich weiß noch, das ist bei mir gar nicht angekommen.
Wenn Eltern erfahren, dass es mit der Entwicklung ihres Kindes bergab gehen soll und dass ihr Kind nicht eins nach dem anderen dazulernen, sondern im Gegenteil all seine Fähigkeiten verlieren wird. Sabine Pelkram erinnert sich an die Zeit, als ihre damals 8-jährige Tochter, bis dahin gesund und munter, plötzlich erkrankte. Es fing damit an, dass sie das Augenlicht verlor. Eines Tages war es Nina einfach nicht mehr gelungen, über eine kleine Mauer zu balancieren, was für das aufgeweckte Kind auffällig und merkwürdig war und für die Eltern Anlass zur Untersuchung beim Augenarzt. Die Diagnose: Retinitis pigmentosa, Tunnelsicht. Die Krankheit würde in kurzer Zeit zur Erblindung führen. Und wirklich, innerhalb eines halben Jahres ist Nina mehr oder weniger blind. Erst so langsam fällt auf, dass Nina neben dem Augenlicht auch andere Fähigkeiten verliert.
Dann kommt auch ja eine Verschiebung des Sprachgefühles, kein Stottern, aber Sprachgefühl, das verfälscht sich, es ist nicht mehr so sauber. Nina hatte auch ganz schnell ja einen veränderten Gangart. Das verändert sich auch, die Mobilität geht ja ganz drauf irgendwo. Und das hat sich so als Erste so eingeschlichen, so wirklich eingeschlichen, dass man denkt, ach, ist doch noch halbwegs alles in Ordnung. Der Schwerpunkt war sehr bei blind. Und dann merkt man aber, wenn man sein Kind, seinen Jugendlichen, seinen jungen Erwachsenen beobachtet, dass doch vieles bergab geht. Das fällt manchmal im Alltag gar nicht so krass auf, aber wenn andere einen darauf hinstoßen oder mein Kind von außen betrachtet, fällt einem das auf. Und Ina hatte eben sehr viele Probleme in der Schule. Und dann hat für uns eigentlich die Odyssee erst angefangen, weil Nina in allem grenzwertig abbauend war, aber immer noch so halb im Normbereich.
Grenzwertig abbauend. Die Einschränkungen der Tochter waren noch nicht sehr auffällig. Niemand hatte eine Erklärung für die Veränderungen des Kindes. Nina fängt an, sich zurückzuziehen, will im Unterricht nicht auffallen, ist vergesslich, kommt weinend von der Schule nach Hause. Das Umfeld, die Schule, viele haben Schwierigkeiten, mit Nina richtig umzugehen, mit ihrem Rückzug, ihren Veränderungen.
Weil der geistige Abbau da ist, aber nicht einhergeht mit einer angeborenen geistigen Behinderung. Also unsere Kinder werden ja eigentlich in Anführungsstrichen normal geboren und haben dann den Abbau.
Die Eltern suchen verzweifelt nach einer passenden Schule für ihr 8-jähriges Kind. Sollte es eher eine Blindeneinrichtung sein oder eine Schule für Kinder mit geistiger Behinderung? Wo könnte es auch für Nina eine gute Zukunft geben, eine berufliche Aussicht vielleicht doch? Die Familie geht von Arzt zu Arzt, 4 Jahre lang nicht wissend, was mit Nina eigentlich passiert. Nina zieht sich immer weiter zurück.
Ich glaube, dass das eine extrem hohe Belastung ist, zu merken, boah, ich verliere alles. Noch nicht mal nur das Sehen, da muss man sich auch drauf einstellen. Der eine kann es besser, der andere kann es schlechter. Aber auf einmal auch zu merken, boah, ich kann nicht mehr richtig laufen, ich kann nicht mehr richtig sprechen, es hört sich nicht mehr so an, wie ich das eigentlich sagen wollte. Ich glaube, dass das immens schwer ist. Und dann kommt einfach das ganz normale Großwerden auch dazu. Es kommt ja auch eine Pubertät, es kommen hormonell gepolte Situationen, ganz normal wie bei jedem Entwicklungsstand des anderen Kindes oder Jugendlichen. Die konnte sich hinterher auch einfach nur noch durch Aggressivität, durch Psychosen helfen. Ich glaube, das war ihre einzige Chance, damit klarzukommen und mit ihrer Umwelt klarzukommen. Nina hat aufgehört, konkret zu reden, als sie merkt, das hört sich gar nicht mehr so an, wie sie das wollte. Dann hat sie einfach geschwiegen.
Ein einschneidendes, erschütterndes Erlebnis für die Mutter, als sie ihren 40. Geburtstag feiert und ihre Tochter Nina sie nicht erkennt. Später bekommt Nina epileptische Anfälle. Sie beginnen gerade zu einer Zeit, in der das Mädchen öfter in einer Augenklinik behandelt wird. Ihre Ärztin dort ist zum einen Spezialistin für die Retinitis pigmentosa und zum anderen, und das sei ihr Glück gewesen, sagt Sabine Pelkram, erst seit kurzem an einem Forschungsprojekt beteiligt. Mit der Fragestellung, wie hängen Augenerkrankungen und neurologischer Abbau zusammen? Die Ärztin ist auf Anhieb alarmiert. Könnten Ninas epileptische Anfälle ein Hinweis auf eine neurologische Diagnose sein? Sie stellt das Kind der Arbeitsgruppe vor, leitet Untersuchungen ein und die Odyssee der vergangenen Jahre, die aufreibende Suche nach der Erkrankung, die sich hinter Ninas Abbau verbirgt, hat ein Ende. Die Diagnose steht jetzt fest: neuronale Ceroid-Lipofuszinose, kurz NCL, eine genetisch bedingte, nicht heilbare Stoffwechselabbaustörung, bei der Nervenzellen absterben. Und das bedeutet Verlust der Sprache, Verlust der Mobilität. Veränderungen, die Familie Pilgram bereits bei Tochter Nina beobachtet. Und die Diagnose bedeutet auch Verlust geistiger Fähigkeiten, Verlust des Gedächtnisses. Und damit zeigen schon ganz junge Erkrankte Anzeichen einer Demenz. Man nennt NCL deswegen auch Kinderdemenz. Auch Ninas epileptische Anfälle sind damit nun für alle einzuordnen. Sie sind ein Charakteristikum der NCL-Erkrankung durch die Veränderungen im Gehirn, durch den Verlust der Nervenzellen. 4 Jahre waren bis zu dieser Diagnose vergangen, 4 Jahre Besuche bei vielen Ärztinnen und Ärzten, 4 Jahre Ungewissheit.
Das war echt eine Odyssee, dass wir eigentlich dankbar waren, als endlich die Diagnose stand.
Auch wenn Familie Pilgram damit weiß, dass ihr Kind in vielleicht wenigen Jahren Pflegefall sein wird. Dass sie ihrem Kind nicht beim Großwerden, sondern beim Verlieren alles Erlernten zusehen müssen, dass ihr Kind sie wohl irgendwann nicht mehr erkennen wird. Mit dieser Diagnose weiß Familie Pilgram, unsere Tochter wird nur ein kurzes Leben haben. Wir werden auf jeden Fall ihren Tod erleben.
Und das passt schon gar nicht zu unserem normalen Leben, so sich damit auseinanderzusetzen, dass Kinder vor einem gehen werden. Das ist einfach nicht normal, nicht natürlich.
Die Eltern Pilgram haben 3 Kinder, Nina, Pia und Finn, alle circa im 3-Jahres-Abstand geboren. Die Eltern wussten nach der Diagnose, dass auch ein anderes ihrer Kinder die genetische Belastung haben könnte. Aber sie wissen nun, wie sie dies erkennen könnten. Pia, die mittlere, entwickelt sich altersentsprechend, wächst heran, unauffällig. Sie ist mit ihren inzwischen 34 Jahren heute Mutter von 3 aufgeweckten Kindern. Und wie ist es mit Finn?
Man hat viel schneller so die Alarmglocken schellen. Klar haben wir unseren Sohn beobachtet, ist alles in Ordnung, wir haben uns gefreut, dass alles sich normal entwickelte. Aber jeder hat natürlich darauf geachtet, findet er den Fußball noch? Und das war das Erste, was er eben irgendwann nicht mehr fand. Da war er etwas über 3, 3,5, wo wir gesagt haben, boah, bilde ich mir das ein? Ist das meine Panik? Achtet mal alle mit drauf. Dadurch ist man aber auch relativ schnell alarmiert und denkt, boah, halt stopp, da stimmt was mit den Augen nicht. Dadurch, dass wir aber schon wussten, worum es ging, war das, ja, so traurig das klingt, aber auch erleichternd zu wissen, okay, es ist nichts Neues, ist das, was wir eh schon haben vom Schwerpunkt, es ist jetzt nun mal so.
Als die Erkrankung damals bei Nina, der Ältesten, ausbricht, ist Finn, der Jüngste, noch ganz klein. Als sie mit 26 Jahren stirbt, ist Finn 21 Jahre alt, ebenfalls bereits blind. Aber er ist noch mobil, kann sich noch verständigen und seine Mutter trösten, ist noch dabei, während Nina zu Hause gepflegt wird und erlebt mit, als Nina nichts mehr essen möchte und stirbt. Sabine Pilgram kennt über NCL-Selbsthilfegruppen viele Familien, in denen wie in ihrer Familie mehrere Kinder betroffen sind. Die Vorerfahrung mit dem ersten erkrankten Kind hilft dem Geschwisterkind. Bei Finn muss man nicht mehr lange suchen, woher die Erblindung kommt, als er bereits mit 3, 4 Jahren erblindet.
Finn hatte das alles vor der Einschulung schon, der hatte das eigentlich mit der Kindergartenzeit schon. Der hat also auch nie Schwarzschrift gelernt, der hat direkt mit Punktschrift angefangen. Von daher, ja, für den war das auch ganz normal. Der hatte eine Schwester, die konnte nicht sehen, also fühlte der. Das war für den selbstverständlich, der rannte hier im Haus rum, da hätte keiner gedacht, dass der blind ist.
Die Erkrankung schreitet bei Finn bis vor wenigen Jahren zum Teil langsamer voran als bei seiner Schwester. Der Verlust der Mobilität und der Sprache kommt später. Er hat als Jugendlicher eine Freundin. Er hantiert, auch blind, noch viele Jahre an seiner geliebten Werkbank mit allen möglichen Maschinen. Die ersten epileptischen Anfälle treten erst mit 19 auf. Aber die Anzeichen der Demenz stellen sich früher ein als bei seiner Schwester. Mutter Sabine Pilgram erinnert sich noch genau an eine erste auffällige Situation.
Der hat draußen im Schuppen seine eigene kleine Werkstatt gehabt mit einer Schmiede. Der hat auch geschmiedet mit Sicherheitsmonturen, damit ihm nichts passiert. Aber der hatte irgendwann mal einen Hammer in der Hand und wusste nicht mehr, was das ist. Das war für mich eigentlich vielleicht trauriger als für ihn, aber für mich war das so traurig. Und ich sage auch noch, Finn ist ein Hammer. Und dann habe ich gedacht, ey, halt, stopp. Jetzt geht's los. Jetzt ist, da ist unsere NCL. Eigentlich nichts Dramatisches, aber das war das markanteste Erlebnis für mich mit dem Finn.
Dieses Jahr wird Finn 30 Jahre alt. In den letzten Jahren nahm auch seine Erkrankung einen schnelleren Verlauf. Er kann nicht mehr sprechen, aber lautiert lebhaft zu seiner Umgebung. Er kann nicht mehr laufen, aber seine Freude ist groß, wenn er in seinem Rollstuhl ins Freie, in die Natur gebracht wird. Leider höre sie öfters, so Sabine Pilgram, ihr Sohn Finn könne inzwischen ja gar nichts mehr. Doch, entgegnet sie dann, er könne noch fühlen. Wie Angehörige von älteren an Demenz erkrankten Menschen appelliert Finns Mutter, Fähigkeiten zu erkennen, nicht die Defizite zu betonen. Manchmal ist Finn erreichbar für seine Angehörigen, manchmal in seiner Demenz nicht.
Finn hat wirklich Formen von Demenz, dass er wirklich in seiner eigenen Welt teilweise ist und wir auch nicht rankommen, muss nicht negativ sein, kann auch ganz normal sein. Und die muss ja nicht schlechter sein als unsere, aber dann merkt man ja, wir kriegen den jetzt nicht gerade so rübergelockt. Aber der nimmt noch viel teil, sodass man sagt, nein, es ist auch noch nicht die Zeit zu gehen. Der hat noch viel Freude an seinem Leben.
Ab und an wird der Familie ein Aufenthalt im Palliativhaus in der Nähe ermöglicht. Zum Glück, sagt Sabine Pilgram, denn eigentlich ist Finn mit über 27 Jahren inzwischen zu alt für ein Jugendhospiz und die Leistung gestrichen worden. Palliativbetreuung verhilft den Kindern von Anfang an zu einem möglichst angenehmen Leben mit der Krankheit und den Eltern zu einer Auszeit. Sabine Pilgram wünscht sich das Angebot altersunabhängig.
Das kann ich nur jedem an die Hand legen, sofort informieren, sofort ausschöpfen. Und das ist ein Strohhalm für die Eltern. Ein-, zweimal im Jahr oder vielleicht auch für mehrere Wochenenden einfach auch Kinder in gute Hände geben zu können. Die sind medizinisch betreut, die sind fachlich betreut. Das rettet einem das eigene Leben auch ein kleines bisschen. Und da muss der Staat wirklich noch was tun. Die Kinder werden ja nicht auf einmal, hups, erwachsen und auf einmal, hups, älter als 25 oder 27 Jahre. Da muss noch viel getan werden. Und als Eltern ist man ja eigentlich froh, wenn seine Kinder ja lange leben, auch wenn sie diese Diagnose haben.
NCL steht für neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Ceroid-Lipofuszin ist die Bezeichnung für ein Speichermaterial, welches man im Zellinnern bei diesen Krankheiten findet. Und da die Nervenzellen hiervon besonders betroffen sind und aufgrund dessen untergehen, heißt es eben neuronal und so ergibt sich dieser Name. Neuronale Ceroid-Lipofuszinose.
Dr. Angelika Schulz vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf erklärt das Wortungetüm NCL. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Oberärztin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf leitet dort eine weltweit führende Sprechstunde und Forschungsgruppe für NCL. Bei dieser genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung kommt es zu einer Ansammlung des Speichermaterials Lipofuszin in der Zelle und nicht zu dessen Abbau. Die Müllabfuhr der Zelle funktioniert sozusagen nicht richtig, so Dr. Angelika Schulz. Die Folge? Nervenzellen sterben ab. Als allererstes sind die Augen betroffen, die Kinder erblinden. Es folgen epileptische Anfälle, der Verlust von Bewegungs- und sprachlichen Fähigkeiten, der Verlust von Gedächtnis und Hirnleistung, die Lebenserwartung ist stark verkürzt.
Und das, was da im Gehirn passiert, ist doch sehr, sehr ähnlich im Vergleich zu dem, was wir von den erwachsenen Demenzkrankheiten her kennen. Man kann das durchaus offiziell Kinderdemenz nennen. Also unter dem internationalen Begriff Childhood Dementia sind diese Krankheiten mittlerweile sehr bekannt geworden.
Und können bisher nicht geheilt werden. Es gibt die infantile Form, bei der die Kinder bereits mit 6 bis 12 Monaten erkranken. Bei Nina und Finn begann es im Alter von 4 und 8. Die juvenile NCL, die in Deutschland häufigste Form.
Wo das erste Symptom tatsächlich der Sehverlust im frühen Schulalter ist. Und das wird häufig leider verwechselt mit, ich sage jetzt mal, normalen Augenkrankheiten, die man mit einer Brille behandeln kann. Das geht halt hier nicht. Hier hilft keine Brille, weil eben nicht der vordere Anteil des Auges betroffen ist, den man mit einer Brille korrigieren kann, sondern die Netzhaut betroffen ist. Das wird leider häufig nicht direkt mit diesen Krankheiten in Verbindung gebracht. Und es dauert dann einige Jahre, bis diese Kinder dann weitere Symptome haben, eben epileptische Krampfanfälle, Schwierigkeiten beim Sprechen, Schwierigkeiten beim Gehen. Aber zu dem Zeitpunkt sind sie dann häufig schon ganz erblindet und es dauert eben häufig, leider Gottes, länger, bis hier die Diagnose gestellt wird.
Leider, so die Kinder- und Jugendärztin, würde bei Augenärzten häufig die Erkrankung NCL gar nicht erkannt oder zu spät in Betracht gezogen.
Da wäre es, glaube ich, noch mal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn Kinder eben mit einer solchen Netzhauterkrankung kommen, dass man daran denken muss, dass es eben auch eine Krankheit sein kann, die eigentlich vor allem das Gehirn dann im weiteren Verlauf betrifft.
Man weiß, dass Eiweißstoffe der Zelle nicht mehr richtig ihre Funktion in der Zelle erfüllen und sich dadurch also in den Nervenzellen Schadstoffe ansammeln. Aber, so die NCL-Forscherin Angelika Schulz,
was wir jedoch bei keiner dieser NCL-Formen wissen, ist, warum das Nicht-Funktionieren dieser Stoffe dazu führt, dass die Nervenzellen absterben. Das ist bisher leider noch vollkommen unverstanden.
Nur bei einer NCL-Form, der sogenannten spätinfantilen Form, bei der ein Enzym in den Zellen fehlt, kann, und das ist ein erster Erfolg der Forschung, das Fortschreiten der Krankheit zumindest verlangsamt werden. Ein künstlich hergestelltes Enzym wird dem Kind dazu regelmäßig durch eine Infusion verabreicht. Bei den meisten Erkrankten aber
geht es eben vor allen Dingen um symptomatische und palliative Therapien. Das heißt, wir geben Medikamente, die das Auftreten von epileptischen Krampfanfällen unterdrücken. Wir geben Medikamente, die die Bewegungsstörungen mildern und verbessern, dass die Lebensqualität der Kinder möglichst lange, möglichst gut bleibt.
Auch die Eltern von Nina und Finn haben sehr frühzeitig Kontakt mit Palliativeinrichtungen aufgenommen und wurden aus ihrem Umfeld mit der Frage konfrontiert, ob der Zustand der Kinder denn schon so schlecht sei. Auch Dr. Angelika Schulz muss des Öfteren Missverständnisse ausräumen.
Also palliativ bedeutet ja grundsätzlich, dass man eine Krankheit nicht heilen kann, sondern dass man nur in der Lage ist, Symptome zu lindern. Und es geht um Krankheiten, die eben chronisch fortschreitend sind. Und dadurch qualifizieren sich diese Krankheiten ganz klar für die Palliativmedizin, weshalb ich auch frühzeitig schon die Ausbildung zum Kinderpalliativmediziner gemacht habe, weil das, was wir hier täglich machen, ist tatsächlich Palliativmedizin. In der Pädiatrie beginnt die Palliativmedizin bei den chronisch seltenen Krankheiten in der Regel schon sehr früh, eigentlich sogar schon ab Diagnosestellung von diesen Krankheiten, weil wir eben dann anfangen, die Eltern und die Familien zu begleiten und eben palliativ zu handeln, also Symptome zu behandeln und zu lindern. Wir betreuen diese Kinder in enger Zusammenarbeit auch mit ambulanten Palliativteams schon sehr, sehr früh über viele Jahre hinweg und das hat sich sehr bewährt.
Auch die Familie von Nina und Finn war glücklich, dass sie über die Jahre hin regelmäßig und immer wieder palliative Hilfe in Anspruch nehmen konnte, zur Entlastung der kranken Kinder und der stark beanspruchten Eltern. Meist geht alles nach Einsetzen der epileptischen Anfälle schneller bergab. Nicht selten kommen Angstzustände, Psychosen und Panik hinzu. Die Bewegungsfähigkeit geht verloren, die nächste Stufe ein Leben im Rollstuhl oder als Pflegefall. NCL wird vererbt, jedoch mit einer Besonderheit gegenüber anderen Krankheiten mit genetischem Hintergrund. Um überhaupt zum Ausbruch zu kommen, müssen bei dieser Krankheit zwei Genträger zusammenkommen.
Wir nennen es eine autosomal-rezessive Vererbung. Das bedeutet, dass beide Eltern in sich die Veranlagung für diese Krankheit tragen, aber selber vollkommen gesund sind. Das kommt daher, dass man ja für jede genetische Informationen in sich immer zwei Kopien trägt. Eine Kopie erhält man vom Vater, eine Kopie von der Mutter. Und bei den Eltern des Kindes ist es so, dass sie eine Kopie mit Schreibfehler haben und aber auch noch eine gesunde Kopie jeweils, die dann eben bewirkt, dass die Eltern gesund bleiben. Beim Kind kann es aber sein, wenn zwei Eltern sich treffen, die natürlich nicht ahnen können, dass sie solche Schreibfehler in sich tragen, dass das Kind sowohl von Mutter als auch von Vater die Kopie mit dem Schreibfehler bekommt und dann eben erkrankt.
Eine schicksalhafte Begegnung zweier Menschen also, die zusammenkommen und sich verlieben und die jeweils eine Genkopie mit Schreibfehlern haben. NCL bedeutet die sehr frühe Beschäftigung der Eltern mit dem Tod ihrer Kinder. Denn, so Dr. Angelika Schulz,
man kann eigentlich sagen, je früher die Krankheit beginnt, desto kürzer ist leider die Lebenserwartung. Also bei den frühkindlichen Formen, die so in den ersten, 3 bis 5 Lebensjahren beginnen, überleben die Kinder eigentlich nicht länger so als 10 bis 12 Jahre. Bei den Formen, die im Schulkindalter beginnen, haben wir durchaus Patienten, die bis ins Erwachsenenalter, dann sicherlich in fortgeschrittenen Krankheitsstadien, aber doch auch so lange leben und durchaus Mitte und Ende 20 werden können. Aber grundsätzlich gilt leider für alle Patienten, dass die Lebenserwartung deutlich eingeschränkt ist.
In der Klinik hat es die Kinderärztin des Öfteren mit Familien zu tun, deren Kind eine lebensverkürzende Krankheit hat. Familien, die sich ebenfalls mit dem frühen Tod des Kindes auseinanderzusetzen haben. Bei NCL jedoch komme eine Erschwernis hinzu.
Weil es eben auch Kinder sind, die initial vollkommen gesund erschienen. Viele Eltern bringen uns Fotos und Videos aus der Kindheit mit und zeigen uns, wie gut es diesen Kindern ging und man eben über viele Jahre deswegen nicht ahnen konnte, dass sie eine solche Krankheit in sich tragen. Bei anderen Krankheiten, mit denen wir in der Kinderneurologie zu tun haben, zeigt sich häufig das Problem schon ab Geburt. Das heißt, da setzen sich die Eltern mit der Krankheit schon von vornherein sehr stark auseinander. Und hier ist es aber so, dass diese Krankheit die Familie mitten im Leben trifft und sie dann eben zuschauen müssen, wie die Kinder ihre Fähigkeiten verlieren. Und eigentlich möchte man ja einem Kind zuschauen, wie es dazulernt und Fortschritte macht. Und zu sehen, wie es Rückschritte macht, ist für Eltern, glaube ich, unglaublich schwer zu ertragen.
Häufig ist es die Eigeninitiative der Eltern, die auf der verzweifelten Suche nach einer Diagnose im Zusammenhang mit einem Artikel oder einer Meldung zu NCL auf die Stichworte Erblindung, epileptische Anfälle und Verlust von Fähigkeiten gestoßen sind und dann in die Klinik kommen.
Die können sich direkt an uns wenden. Die finden uns über unsere Homepage der Kinderklinik hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Man findet uns auch, wenn man den Suchbegriff Kinderdemenz eingibt. Wir haben Patienten, die bis aus Japan, aus den USA und Australien zu uns kommen, weil wir eben doch, ich würde sagen, weltweit mit das größte Zentrum sind, was die Patientenzahlen angeht.
Grundsätzlich wünscht sich die Medizinerin, dass Kinder möglichst früh in die Behandlung kommen und setzt langfristig auf Forschung. Forschung allerdings braucht Geld. Aber hier komme ins Spiel, so Dr. Angelika Schulz, dass es sich bei NCL um eine der sogenannten seltenen Erkrankungen handelt.
Es ist ja eine Gruppe von verschiedenen NCL-Formen, sind mindestens 13, die wir kennen. Und die alle gemeinsam stellen doch die häufigste Ursache für Demenz im Kinder- und Jugendalter dar. Und damit sind sie dann eben doch nicht mehr so selten.
Eine in Hamburg ansässige NCL-Stiftung will Abhilfe schaffen und Forschung unterstützen. Tiziana Sandmeier ist deren Vertretung in Bayern. Sie sieht eine Schwierigkeit.
Die NCL-Kinderdemenzerkrankung ist zum Glück eine seltene Erkrankung, aber dadurch wird im Forschungsbereich nicht investiert. Also man sagt doch zu den seltenen Erkrankungen, dass sie die weisen Kinder der Medizin sind, weil sich nämlich niemand um sie kümmert. Und das muss man einfach sagen, es ist ein Riesenglücksfall, dass es so selten ist, aber für die Familien ist es schrecklich, weil dadurch eben es keiner kennt und zum anderen eben auch keiner forscht. Weil es lohnt sich nicht. Und auch da möchte man niemanden einen Vorwurf machen in die böse Pharmaindustrie oder ähnliches. Es ist einfach ein profitorientiertes Unternehmen und eine Medikamentenentwicklung ist wahnsinnig teuer und dauert sehr, sehr lange. Und es ist einfach so, bei ungefähr 700 Kindern in Deutschland, weltweit gehen wir von 70.000 aus, dass der Absatzmarkt gering ist und es dadurch sich einfach nicht lohnt zu investieren und diese Medikamentenentwicklung voranzutreiben.
Aus diesem Dilemma heraus wurde die NCL-Stiftung auch gegründet. Der Vorsitzende Frank Husemann, ebenfalls betroffener Vater, folgte, so erzählt die Vertreterin der NCL-Stiftung Tiziana Sandmeier, einem Rat seines Arztes.
Und der sagte, investieren Sie in Forschung, weil es sonst keiner machen wird.
Grundsätzlich erhofft man sich vom weiteren Verständnis der Kinderdemenz auch ein weiteres Verständnis der Erwachsenendemenz. Und man erhofft sich von der Forschung zu NCL irgendwann eine Therapie für die Kinderdemenz und für die Erwachsenendemenz. Beide, die Kinder- und die Erwachsenendemenz, sind degenerative Erkrankungen. Bei beiden kommt es im Krankheitsverlauf zu einem Verlust von Nervenzellen, zur anhaltenden Beeinträchtigung des Gedächtnisses, des Denkens und anderer Hirnleistungen und zu weiteren neurologischen Symptomen. Die NCL-Stiftung sieht eine wichtige Aufgabe in der Information von Medizinerinnen und Medizinern.
Es ist einfach so, dass es sehr, sehr lange dauert, bis NCL diagnostiziert wird. Und da möchte man auch keinem Arzt, keiner Ärztin einen Vorwurf machen. Dadurch, dass es eine seltene Erkrankung ist Es ist einfach auch Tatsache, dass man in der Regel nicht damit konfrontiert wird und auch zum Beispiel jetzt im Studium nicht mit aufgenommen wird. Es ist eine unglaublich belastende Zeit für die Familien, sodass auch manche sagen, dass sie tatsächlich erleichtert waren, als sie diese schreckliche Diagnose bekommen haben, weil endlich wussten sie, was mit ihrem Kind ist.
Ein weiteres Ziel sei ganz klar, so Tiziana Sandmeier von der NCL-Stiftung in München, die Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, um auch Verständnis im Umfeld der Familien zu schaffen. Woher denn auch solle man wissen, dass es passieren kann, dass die Mitschülerin des eigenen, beispielsweise 10-jährigen Kindes, ihre Freundinnen und Freunde vergisst? Dass sie bereits in diesem Alter die Erinnerung an das gerade Gehörte verliert? Und überhaupt, dass es Kinderdemenz gibt? Nur durch Aufklärung sei auch eine Isolation der Familien zu verhindern.
Also man muss einfach sagen, dieses Thema Kinderdemenz, und wenn man dann den Verlauf der Erkrankung schildert, lässt einen ja total in Erstaunen zurück. Und das ist dann einfach, dass manche Leute nicht wissen, wie man damit umgeht und auch mit den Krankenkassen. Es sind nicht so viele betroffen, dass man da schon Regularien hat. Also ich weiß zum Beispiel von einer Mama, dass die bei der Krankenkasse behandelt werden wie ein Patient, der Altersdemenz hat. Aber die Kinder haben natürlich ganz andere Bedürfnisse als jemand, der im Alter an Demenz leidet. Zum Beispiel Windeln, weiß ich, das ist für beide zugeschrieben, aber sie braucht ja ganz andere Größen und dadurch nochmal andere Kosten. Und sie darf zum Beispiel nicht die Windeln ganz normal aus dem Reformhaus holen, sondern muss medizinische aus der Apotheke holen, damit sie die absetzen kann bei der Krankenkasse wiederum.
Informationsbedarf an vielen Stellen also noch zum Thema Kinderdemenz.
Umso mehr Leute dafür wissen, erfahren, desto weniger müssen auch die Familien selber an Aufklärungsarbeit leisten. Deswegen ist dann jedes Mal wieder sagen, was ist NCL, was sind die Erwartungen? Nein, man kann nichts tun. Und dadurch, dass keiner diese Erkrankung kennt, gibt es keine Regeln, keine Vorschriften, wenig Erfahrungswerte. Und deswegen muss das eigentlich alles von den Familien einzeln erkämpft werden.